vierjährige Mädchen gesehen und die haben für sie so Frozen Charakter, ich weiß nicht, Nelsa heisst sie. Haben wir Jugendliche, die Frozen gesehen haben? Oder die Älteren, die Kinder haben? Also die Königin von Eiskönigin. Und die haben so einen grossen Ballon gehabt und haben das mit Helium aufgefüllt. Also es hat wirklich schön ausgesehen. Wirklich mit dem ganzen Eis und alles. Das haben sie am Freitag gemacht und am Samstag habe ich sie dann wieder in den Raum reingebracht und habe gesehen, der Helium, der Ballon ist voll runtergekommen. Und haben sie nicht mehr gewusst, was sollen wir machen. Und die mussten irgendwie das Flecken und so mit dem Körper auf der Decke binden, dass es einfach gerade bleibt und nicht wieder runterkommt. Und als ich das gesehen habe, habe ich gedacht, wie oft ist das auch bei uns so? Wenn wir in einem Seminar sind oder nach der Predigt von Mia, sind wir so aufgepumpt und begeistert von Gott und nach dem einfach Sonntaggottesdienst sind wir erfüllt von Gottes Geist und wir freuen uns über unseren Glauben. Oder vielleicht gehen wir im Seminar oder Konferenz, ein grosser Anlass, und es ist einfach so genial, in Gottes Gegenwart zu sehen. Und wir denken, hey, ich bin so stolz auf mein christliches Leben. Oder habe ich eine Erfahrung mit Gott gemacht? Habe ich etwas von Gott erlebt? Habe ich geträumt? Etwas Schönes, wo mich so viel Mut und Freude gemacht hat. Und dann, eine Woche später, oder einen Tag später, gehe ich in meinen Alltag, gehe ich arbeiten, einfach halt normales Routine, normales Leben. Und habe ich die Begeisterung, die Lust, die Sehnsucht nach Gott nicht mehr so fest in mir. Gestern habe ich mit jemandem geredet, in einer Kirche, wo sie ist enorm frustriert gewesen und sie hat gesagt, wie können Menschen so sein? Wir haben einen Jugendpastor in einer anderen Kirche in Zürich angestellt. Er ist voll am Feuer gewesen von Gott. Er hat voll Gottesdienst studiert, hat mit viel Leidenschaft vorwärts gegangen und dann im Weiterbildung, im Weiterstudium hat er einfach gesagt, ja, ich weiß nicht, ob ich an Gott glaube. Ich weiß nicht, was Gott gibt. Und jetzt bin ich halt, ich weiß nicht, muss ich noch wirklich in der Kirche arbeiten? Und er ist von der Kirche raus. 2 Jahre später, er kämpft immer mit dem. Und dann hat sie gefragt, ja, wieso? Wieso passiert das? Das ist eine gute Frage, gell? Wieso? Und das haben wir, vielleicht habt ihr in eurer Familie, eure Kinder, die wirklich mit Gott angefangen haben, sehr gut gegangen mit Gott. Und irgendwie, wenn im Leben gehen sie raus, machen sie einen Umweg. Das habe ich auch erlebt, in meinem eigenen Leben. Vielleicht hast du auch in deinem eigenen Leben mal erlebt. Bist wirklich mit Gott angefangen und irgendwie unterwegs ist ein bisschen abgegangen, wie der Helium. Ballon. Und hast ein bisschen nochmal Luft gebraucht und Helium gebraucht und nochmal aufstehen und weitergehen. Wie geht es dir heute Morgen? Unser Thema ist Feuer oder Asche, geistliche Leidenschaft. Lass mich noch einen Witz erzählen. Ich bin meine allererste Predigt auf Deutsch. Habe ich in Wiefelden gehabt. Und bin ich so stolz gewesen, dass ich auf Deutsch predige. Und ich habe die Debatte zwischen Abraham und Gott predigt. Wenn Abraham mit Gott kämpft und wegen dem Lot seine Neffe mit Gott eine Debatte, stimmt das? Sage ich das richtig? Debate. Eine Diskussion haltet. Und dann während seine Diskussion, während seine, Kampf mit Gott, mit dem Herr, sagte, ich bin Asche. Ich bin niemand, der darf mit dir sogar diskutieren. Aber trotzdem bitte ich dann gerade weiter. Und auf Deutsch habe ich das Wort Asche anders gesagt. Und zwar Asche, ja. Und die ganze Zeit habe ich nicht gemerkt, ich bin Arsch und ich darf mit dir nicht diskutieren, habe ich die ganze Zeit das so predigt. Es ist eine lustige Predigt und bis heute, der ganze Kirche mag sich erinnern an dem Predigt. aber es ist wirklich das Wort Asche und ich habe zwei Worte gemischt. Und heute habe ich mir selber gesagt, Brina Asche. Das habe ich so oft, ein paar Mal oben, dass ich nicht ein falsches Wort sage. Aber es geht um, bin ich am Feuer oder bin ich wie Asche, die kein Feuer haben. Habe ich Flamme in meinem Leben oder nicht? Leidenschaft ist das, was Menschen motiviert. Die kreative Kraft hinter all grossen Drama, Musik, Architektur, Schrift und Bücher. Wenn die Besten sind in der Welt, die kreative Kraft hinter die grossartige Kunst ist Leidenschaft. Leidenschaft ist das, was uns motiviert, antreibt. Am Morgen aufstehen und sagen, heute würde ich das schaffen. Leidenschaft ist das, was uns nach vorne bringt, um nicht nur gut zu sein, sondern der Beste zu sein. Ohne Leidenschaft wird unser Leben langweilig und wird zum Routine. Wenn du das machst, weil du einfach musst Geld verdienen oder musst halt und in der Ehe, ja halt, es ist es so, aber Leidenschaft fehlt, wird einfach langweilig und Routine. Leidenschaft ist das, was Wissenschaftler bewegt, ob es herausfinden von Krankheit stundenlang wie eine Nacht schaffen. Es ist das, was im Krieg Menschen antreibt und motiviert, vorwärts zu gehen und aufzugeben. Ohne Leidenschaft wird nichts Grossartiges existieren. Ohne Leidenschaft, kein Athlet wird ein Olympic-Gewinner sein. Jeder, der etwas Grossartiges im Leben geschafft hat, hat Leidenschaft. Seid ihr mit mir einverstanden bei dem? Ihr schaut, like, der Brenner, das weiß ich nicht. Entweder hast du mega gute Ausdauer und bist voll drin. Und du sagst, ich muss und ich mach's und ich mag das nicht. Und dann bist du Beste, aber wow. Thumbs up. Oder du sagst, hey, das ist mein Passion. Das ist meine Leidenschaft. Das ist der Wüttich. Und ich mach das. Und gehst voll rein, egal wie schwierig, egal wie lang, egal wie hart. Ein Mann ist bei Jesus gekommen und er fragt dann Jesus und sagt, was ist das grösste Gebot, Jesus? Jesus schaut ihn an und antwortet dir Vers. Liebe den Herrn, deinen Gott, mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit ganzem Verstand und mit all deiner Kraft. Auf Aramäisch, das Wort Seele oder Hingabe, ist das gleiche Wort als Leidenschaft. Das heißt, liebe Gott, mit ganzem Herzen und mit ganzer Leidenschaft und mit ganzem Verstand und mit all deiner Kraft. Also Jesus sagt auf ein Wort, der einzige oder größte Gebot, nachdem, dass du so Gott so liebe, ist es, dass du so Gott mit alles, was du hast, mit alles, was du bist, mit all deinem Herzen, mit Leidenschaft, mit deiner Kraft, mit deinem Verstand. Es gibt kein nicht anders in unserem Leben, in unserem Körper, dass wir Gott lieben können. Gott sagt, oder Jesus sagt, ich will, dass ihr nicht halbherzig Gott liebt, sondern alles gebt, was ihr habt, was ihr seid. Euer Herz, euer Verstand, eure Kraft, eure Energie, ein bisschen Muskel und Leidenschaft, eure Seele. Jesus sagt, Gott will kein Weichei. Er will nicht, dass wir feige sind und halbherzig ihn dienen und lieben und mit ihm unterwegs sind. Das ist sein Wunsch. Das ist nur sein Herz. Wieso? Weil er hat alles gegeben für dich. Und er will, dass wir alles gleich für ihn machen. Dass wir in unserem Glauben unterwegs sind mit alles und allem, was wir haben und wir sind. Er will nicht eine Beziehung haben mit uns, wo lauwarm ist. Wo ab und zu warm, ab und zu kalt. Und ich weiss, es passiert. Passiert bei jedem von uns. Aber dann heisst nicht, dass es so laut so weitergeht. Er hat Sehnsucht nach uns und er will, dass wir mit etwa Muskel, Lust, Begeisterung, ein Funke in unserem Leben ihm arbeitet. Ich glaube, das ist auch normal bei uns Menschen, wenn dein Mann oder deine Frau oder dir sagen, hab dich lieb. Hab dich lieb. 2 Jahre später. Hab dich lieb. Oder vielleicht noch einmal im Jahr. Ich hab dich wirklich lieb. Oder etwas Cooles macht, etwas überraschend. Einfach zeigen, ich hab dich lieb. Aber wenn du mit einer Person lebst, wo immer ohne etwas rauskommt, der Liebe, und der Liebe spürst du nicht wirklich, willst du schon fragen, meinst du ernst? Meinst du das wirklich so? Hast du mich wirklich lieb? Bin ich dir wirklich wichtig? Weil das zeigst du nicht. Sagst schon, aber zeigst du nicht wirklich. Und das ist das, was Gott von uns wünscht. Und das ist nicht nur einmal in der Bibel, sondern das kommt oft vor. Kolosser 3, 23 sagt, was immer du tust, tu es von ganzem Herzen. Nochmal, das Wort wird Hingabe, Leidenschaft übersetzt. Was immer du tust, tu es von ganzem Herzen, ganzer Leidenschaft, wie für den Herrn und nicht für die Menschen. Und das kommt oft in der Bibel. Wir haben Pastoren uns vorgenommen, wir schauen in verschiedenen Geschichten in der Bibel und da man Personen in der Bibel vergleichen und schauen, wer hat mit Leidenschaft angefangen und seine Leidenschaft ist dann abgegangen und hat nur mehr so weit gehen. Wer hat mit Leidenschaft angefangen und das hat auch durchziehen. Und was ist der Unterschied? Was ist passiert? Bei mir war das Thema Saul und David. Und ich weiss jetzt in der letzten Zeit, wir haben viel von Saul und David gehört. Das hilft, dann muss ich die Geschichte nur euch voll erzählen. Letzte Woche hatten wir das Thema Saul und David. Saul hat Gott ihm ausgewählt. Gott wollte, dass er Saul König wird. Das war Gottes Absicht. Es war nicht einfach eine Zwischenlösung. Es war nicht so, also ich nehme den Saul und dann sowieso kommt der David. Nein, Gott hat wirklich mit dem Saul ernst gemeint. Er hat ihn geliebt. Und Saul hat es sehr gut angefangen. In 1. Samuel, Kapitel 11, wir sehen, dass Samuel Gott, er nimmt den Saul. Der Saul wird Gott nachfolgen. Er wird gesalbt als König, aber er hat noch nicht seine Königreich angefangen. Und dann kommt das erste Problem. Und zwar Ammoniten attackieren ein Treib, ein kleines Dorf von Israel. Die Menschen in dem Dorf machen einen Bund mit ihren Feinden. Und zwar, die Ammoniten sagen, wir werden mit euch einen Bund machen, wir werden euch nicht alle umbringen, aber wir werden eure rechte Augen ausstecken. Also ausziehen. Okay. Und zwar alle. Das ist eine komische Kompromiss oder Regeln. Wir werden euch nicht umbringen, aber jemand aus uns eure rechten Augen geben. Das wird sicher schmerzhaft. Und dann Leute sagen, gut, gib uns Zeit. Wir werden nachdenken. Ich weiss noch, was gibt zum Nachdenken. Gib uns Zeit. Und dann, das machen, okay, wir geben euch 7 Tage, eine Woche Zeit. Die kleine Dorf schickt einen Brief an Saul per Instagram, der Saul liest das und er hat das nicht gern, und er tut das raustweeten an alle anderen 12 Stamm Israel. Also der Saul, die Bibel sagt, als Saul das hörte, kam der Geist Gottes über ihn und er wurde sehr zornig. Er schlachtete zwei seiner Rinder und zerstückelte sie. Dann schickte er Boten mit den Stücken in alle Gegenden Israel. Das ist schon ein bisschen verrückt. Also Saul wird zornig. Er ist hässig, er ist wütend, er hat es nicht gern, er fängt an zu brüllen, er ist vollkommen erfüllt mit Gottes Geist, mit Leidenschaft nach Gott und sagt, nein, das lasse ich nicht zu. Dass meine Leute, meine Volk, ihre Augen, ihre rechte Augen wird ausgesteckt, das mache ich nicht. Ich will nicht einfach da stehen und schauen. Nein, das geht nicht. Er nimmt zwei Rind, zwei Kuhkau, tut sie in kleine Stück schneiden und dann verschickt ein Stück an verschiedene Stamm Israel. Und dann sagt er, entweder kommt ihr mich helfen oder werde ich das mit all euren Rindern machen. Und die Zeit läuft. Tick-Tack. Jetzt. 3 Tage später. 330.000 Männer sind zusammengekommen. 3 Tage später. Es ist ein bisschen Wahnsinn, leicht verrückt, aber Saul macht das. Er findet das lustig. Er schickt einfach halbe Rind, hoffentlich haben sie das mindestens gegessen, und an verschiedenen Stamm. Der Geist Gottes hat ihn motiviert, antreibt, etwas bewirken, was nicht normal ist. Und Samuel sieht das und denkt, that's my boy. Cool. Das habe ich und Gott ausgewählt. Schaut, was er macht. Ein bisschen komisch mit dem Rind und Fleischstückchen, aber er macht es gut. Es ist gut so. Ich bin mit dir, Saul. Wir gehen miteinander. Ja. Die Menschen kommen zusammen. Stell dir vor, ich habe mir wirklich vorgestellt, dass ich das mal mache. Wenn wir so einen Brief haben oder so ein Problem mit der Kirche, wo wir als Allianz das lösen, nächstes Mal werde ich meinen Mann seine Auto verbrennen. Und ein Stück von dem Auto an alle Allianzpastoren schicken und sagen, wenn ihr jetzt nicht in den FWG kommt, werde ich das mit euren Autos tun. Ah, ich glaube, die werden das nicht lustig finden. Wir machen auch nicht. Aber so etwas macht er. Schau, was für eine Leidenschaft hat Saul von Gott. Und er nimmt 330.000 Männer, geht und helfen und bringt die ganzen Amoriten bis zur letzten Person um. Und die haben den Krieg gewonnen. Menschen kommen und sagen, ah, wer hat den Saul König gemacht? Niemand hat wollen, dass der Saul König ist. Und der Saul kämpft nicht. Er bringt niemanden von seinen eigenen Leuten um. Er sagt, hey, ist okay. Wenn Leute mich hassen, die werden mich hassen, ist okay. Wenn Leute mich nicht akzeptieren, ist okay. Gott hat mich ausgewählt. Gott hat mich König gemacht. Das ist mir wichtig. Mir ist nicht mehr wichtig, was Menschen sagen. Es ist okay. Hey, so ein Saul, so ein König, würde ich auch gerne haben. Wo wahnsinnig von Gott geht. Und Gott gehorsam ist. Aber das ist nur ein Kapitel. Nämlich Kapitel 11. Ab Kapitel 11, 1. Samuel, sehen wir das nicht mehr. Ab Kapitel 11, also Kapitel 12 und bis Ende Samuel. Wir sehen einen anderen Saul. Was ist denn passiert? Ein Saul, der Kompromisse trifft mit Feind. Ein Saul, der nicht mit Gott unterwegs ist. Ein Saul, der Gott nicht mehr mit dem gleichen Geist folgt. Hey, was ist denn passiert? Der Goliath kommt, der Philistiner kommt. Und der Goliath sagt, wer kann mich töten? Werden wir uns euch hingeben? Werden wir mit euch nicht mehr kämpfen? Aber eine Person muss mich töten. Und er ist ein Riese. Er ist ein grosser Mann, Goliath. Und Saul, was macht denn Saul Unterschied? Am Anfang, im Kapitel 11, Saul trifft keine Kompromisse. er wird verrückt, er trifft Entscheidungen, die auch sehr hart sind. Aber da, in der Geschichte von Goliath, er macht Kompromiss mit Goliath. Er sagt, okay. Aber das ist eine Lüge. Auch wenn Goliath stirbt, die werden mit euch kämpfen. Saul, was machst du da? Die Bibel sagt uns, der Geist Gottes hat den Saul verloren. Der Geist Gottes hat Saul verloren und anstatt Gottes Geist ist der Teufelgeist auf ihn gekommen. Saul hat angefangen beim Lügen von Teufel, Lügen von seinen Feinden, Kompromisse zu treffen. Saul hat angefangen, Menschen umbringen, Tote, die ihm eigentlich leben und mit ihm gut meinen. Saul hat sich vollkommen geändert und anstatt auf Gott zu schauen, er schaut auf Menschen. Anstatt mit Gott unterwegs zu sein, er ist unterwegs mit seinen Leuten und ihrer Meinung, was sie sagen und was sie machen, ist ihm wichtiger. So kommt Goliath und er trifft Kompromisse mit der Lüge von Goliath. Das ist, was unsere Leidenschaft tötet. Wenn wir alle erste Linie nicht in Gottes Geist wandern, wenn wir aufhören, im Gottes Geist wandern, wenn wir aufhören, vom Gottes Geist erfüllt zu sein und wir sind unterwegs mit unserem Verstand, mit unserer eigenen Kraft, mit unserer eigenen Energie, mit unserem eigenen Herz. Wenn ich anfange, diene und predige mit meinen eigenen Predigtgedanken und aufhöre, Gott los und sage, Heiliger Geist, was hast du heute mit uns vor? Ich sage nicht, dass ich darf überhaupt nicht mit meinem eigenen Verstand denken und überlegen und weisen sie. Aber wenn ich abhängig bin von mir selber, nicht mehr von Gott, du hast zu viel Angst. Angst wird dich verhindern, Sachen in deinem Leben erreichen. Und mit dem kannst du nicht umgehen. Du bist zu fett. Niemand wird dich lieben. Du bist zu dünn. Niemand hat das gern. Niemand wird dich heiraten. Dieses Studium ist nie fertig. Du bist zu dumm in der Welt gekommen. Du kannst ja nicht studieren. Studieren ist nicht für dich. Schaffen, hey, mach etwas Kleines, arbeiten. Das schaffst du nicht. Wie gehst du mit dieser Lüge um? Du triffst Kompromiss. Sagst, ja, vielleicht das stimmt. Okay, ich mache etwas Kleines. Ich muss nicht etwas Schwieriges studieren. Ich muss nicht etwas Grosses machen. Ich bin zufrieden mit etwas Kleines in meinem Leben. Es ist gut so. Die haben recht. Ich habe zu viel Angst vor Menschen. Ich kann nicht präsentieren am Arbeiten. Ich kann nicht vor dem Klass präsentieren. Ich kann nicht von Leuten reden. Da bin ich nicht. Sabrina, hör auf. Sag, hey, wir sollten evangelisieren oder wir sollten unser christliches Leben vorleben. Da bin ich nicht. Mein Nachbar macht das gut, mein Bruder macht das gut, meine Schwester macht das gut. Ich kann gut fürbitten. Ich bleibe mir daheim und bete ich. Nicht, dass es schlecht ist. Nicht, dass es falsch ist. Die Frage ist, was hat Gott in dir gelegt? Die Frage ist, mit was für einer Salbung hat Gott dir berufen? Die Frage ist, was für eine Berufung ist in deinem Leben? Die Frage ist nicht, wer du bist und was du kannst, sondern was kann Gott in deinem Leben? Die Frage ist, was siehst du als Fähigkeit und was Gott sieht als Fähigkeit? Die Frage ist, was Gott sagt über dein Leben und nicht, was du denkst oder andere Menschen sagen über dein Leben. Wir haben gestern hier diskutiert mit jemandem, mit Manu von dem Kinderprogramm und ich habe gesagt, Predigt war nie meine Sache gewesen. Und ehrlich gesagt, wenn heute kann ich Predigt aufgeben und mehr mich investieren in andere Sachen in der Kirche, würde ich das machen. Weil unbedingt predigen muss ich nicht. Wenn jemand heute würde sagen, Brina, wir haben bessere Predigten, kannst du bitte das und das und das, andere Sachen übernehmen, hey, mache ich so gern. Ich meine, nicht vor Leuten stehen, das mache ich ehrlich gesagt nicht gern. Entweder ihr glaubt oder nicht, das mache ich nicht gern. Ich bin jetzt in der Studio, da ich noch weiter studiere. Und jedes Mal, dass mir jemand etwas präsentiert als Team, ich gehe nicht nach vorne. Mein Lehrer hat mich zusammengeschissen, weil, es tut mir leid, ich weiß keine anderen Worte. Meine Worte sind sehr limitiert. Vor allem, ja. Und weil ich bin nie vorne gegangen, weil ich nie Sachen präsentiert. Und ich sage, ja, du Brina, aber wenn du da nicht präsentierst, dann überall, so am Arbeit oder anderen Ort, kannst du auch nicht. Und ich sage, nein, doch, ich präsentiere genug. Ich muss wirklich nicht vor Leuten stehen. Ich mag das nicht. Aber es geht nicht um mich. Es geht nicht um, was ich will oder wie ich mich wohlfühle. Jetzt bin ich viel besser dran als voran. Aber es geht, was Gott hat mich berufen. Und solange das Gott sagt, Brina, machst du das weiter, mache ich weiter. Solange das mir Gott beschenkt mit dem, dann mache ich das. Evangelisation ist nicht meine Sache. Vor einem Jahr, wir sind auf einer Tankstelle mit meinem Mann in Deutschland. Ich weiß noch, wo sie am Reisen waren, weit weg. Er ist reingegangen, ich wollte noch ein bisschen Spaziergang machen. Einfach habe ich genug im Auto sitzen. Und dann sehe ich eine Frau, die mit halb, also wirklich so, nicht gut läuft. Und ich habe ihr angeschaut, nur angeschaut. Und dann kommt mein Mann und sagt, du bist für sie beten, aber du getraust dich nicht, gell? Ich sage, ja, ich weiß, sag's nicht. Dorina, komm. Hey, komm, tu mal für sie beten. Ich sage, nein, ich weiß, ich würd wirklich, aber ich bin so schüch und ich will nicht mit ihr reden. Was sage ich denn? Yeah, sorry, ich bin Christ und ich will dich beten. Nein! Und ich weiß, in mein Herz habe ich so gern wollen für sie beten. Und sie ist zu mir und sagt, jetzt werde ich. Und dann sagt, ja, aber was, wenn sie nicht geheilt wird? Ja, aber was, wenn Gott nicht wirkt? Was, wenn sie nicht von Gott wissen? Was, wenn... Und dann ist sie gegangen. Ich habe nicht gemacht. Und bis heute bereue ich das. Wieso? Weil ich weiß, es ist von Gott gekommen. Normalerweise gehe ich nicht einfach auf der Straße und bete ich für Leute. Jeder, der komisch läuft oder ein Problem hat, das mache ich nicht. Bei dieser Frau habe ich wirklich gewusst, für sie muss ich beten. Und ich konnte nicht mehr meine eigene Angst überwinden, für diese Frau zu beten. Wie schade. Es gibt Lügen, mit denen wir treffen Kompromisse. Hey, ich weiß nicht, was denken die jetzt Menschen? Was sagen sie über mich? Wenn ich so Gott arbeite, wenn ich so lebe, wenn ich so esse, was denken denn andere? Das hat der Saul gemacht. Saul denkt, was denken die Leute? Hey, meine Menschen, die gehen weg. Die verlöhnt mich. Jetzt muss ich etwas machen. Er hat angefangen, sündigen, Umweg gehen. Weil seine Fokus in Menschen war. Ehren Menschen mich? Haben sie mich immer noch lieb? Bin ich noch der beste König? Und Leute kommen und sagen, nein. Die haben David lieb. Die denken, David ist gut. David bringt mehr Leute um. Er besiegt mehr Feinde als du, Saul. Was passiert? Geist Gottes geht weg, Teufel kommt rein. Er gibt Raum. Mit Eifersucht. Mit Menschenfurcht. Mit Gold, mit Sachen, wo Menschen ihm wichtiger gewesen sind. Menschenfrucht, Angst, bringt unsere Leidenschaft um. Menschenfrucht anstatt Ehrfurcht tötet unsere Liebe gegenüber Gott. Solange, dass ich denke, was sagen die Menschen, was denken die Menschen über mein Leben? Und wie kann ich das? Und weiss ich nicht. Anstatt auf Gott zu vertrauen, auf Gott zu schauen. Ich werde es kurz behalten beim David. David ist ein Mann nach Gottes Herz gesehen. Die Bibel nennt ihn im Alten Testament und Neuen Testament ein Mann nach Gottes Herz. Der ist der einzige Mann, der so wurde genannt. Er ist ein Mann, der von seinem Stamm kommt, Jesus. Er ist ein Mann, wo Jesus wird oft mit ihm verglichen, wo Jesus über ihn spricht. Nach Jesus, der einzige Mann, wo sein Name wird oft erwähnt in der ganzen Bibel, ist David. ist David. Von ihm hören wir immer wieder in der ganzen Bibel. Wieso? Hat er nicht gesündigt? Hat er nicht einen Umweg gemacht? Hat er ein gutes Leben gehabt? David hat keinen guten Lebenslauf. Also wenn du seinen Lebenslauf schaust, hallo. Hi. Kann man dir etwas geben? Hey, Hut und Kabel. Also jetzt ist eingesteckt. Hoffentlich funktioniert das. Wenn man den Lebenslauf von David schaut, er ist ein Ehebrecher, Mord, kein vorbildlicher, guter Vater, kein guter Ehemann. Sein Lebenslauf sieht nicht so gut aus. Und trotzdem, Gott nennt ihn ein Mann nach Gottes Herz, ein Mann nach meinem Herz. Was ist der Unterschied zwischen Saul und David? Saul sündigt, er trifft Kompromisse mit Sünde. Anstatt an Gott zu schauen, er schaut an Menschen. Anstatt in Gottes Geist zu leben und bleiben und mit Sehnsucht nach Gott zu suchen, er gibt auf und er macht Raum für Teufel, für anderen Geist, ihm zu übernehmen. Obwohl Gottes Geist kommt immer wieder, kommt immer wieder, kommt immer wieder. Er bleibt aber nicht in dem. David, auf der anderen Seite, er trifft keinen Kompromiss mit Sünden. Er sündigt ja, er hat Umweg gemacht. Gott sucht keine perfekten Menschen. Wenn du da perfekt bist oder willst perfekt sein, bist du an einem falschen Ort. In dieser Kirche, wir haben keine perfekten, wir machen keine perfekten Menschen. Es geht nicht um perfekt sein. Ja, nicht. Gott sucht aber ein Herz, wo ihn sucht, wo sich ihn hingeht, wo keine Kompromisse trifft, wo zurückkommt und sich bekehrt. David ist nicht perfekt, er ist weit weg vom Perfekt. Aber David hat die zwei Attribute gehabt, Eigenschaften. Er ist immer im Gottesgeist geblieben. Er ist mit Ehrfurcht unterwegs und nicht Menschenfurcht. Als David hat sündigt, zwar mit Bathsheba, ein Jahr später kommt Nathanael, ein Prophet, zu ihm und sagt, du hast gesündigt. David ist ein König. Er ist lang König. Er war 40 Jahre fast König gewesen. Er konnte sagen, ich bin der König. Du hast nichts zu sagen da. Schau, wie du mit deinem König sprichst. Ein König darf das. Und er darf eigentlich. Er hat dürfen. Er konnte jede Person umbringen, wie er wollte. Oder er konnte sagen, ja, ich bin nicht schuld. Die müssen nicht so draussen baden, die Frauen. Und er, du, ich weiß, sorry. Es ist nicht mein Fehler. Oder er konnte sich entschuldigen. Er konnte seine Versagen an jemand anders geben. Aber er hat es nicht gemacht. Anstatt das, er ist auf den Knie gegangen und gesagt, ich habe gegen Gott gesündigt. Es tut mir leid. Und dann schreibt der Psalm 52 von seinem ganzen Herz und schreit nach Gott. Jedes Mal. Er trifft keinen Kompromiss. Er sagt nicht, ja, so bin ich. Ich bin einfach ein Ehebrecher. Wenn ich das einmal gemacht habe, mache ich das wieder. Ich bin ein Sündiger. Ich bin nicht so die starke Person. Gott hat Fehler gemacht. Das ist Gottes Fehler gewesen. Ich wollte nicht König werden. Schau mein Leben. Ich habe nie ein einfaches Leben gehabt. Ich konnte es alles sagen. Aber sagt es nicht, sondern er folgt Gott an. Und er macht auch komische Sachen. Menschen sind ihm egal. Er tanzt halbnackt vor dem Thron Gottes. Er leitet 400 Männer in den Berg holen. Er isst von dem Boden. Er hat komische Sachen gemacht. Aber er gewusst, er hat Gottes Salbung, Gottes Berufung, Gottes Kraft und Autorität in seinem Leben. Und er hat etwas gewusst. Nicht durch meine eigene Kraft oder meine eigene Macht, sondern durch Geist Gottes gehe ich weiter. Mit dem will ich abschließen. Der David hat seine Augen auf Gott behalten. Nicht auf Menschen. Nicht auf Situation. Er hat nicht gedacht, was denke ich und was mache ich und wie lebe ich, sondern wie will Gott, dass ich lebe? Gott, sprichst du, wirkst du in meinem Leben? Und wenn er schwach war, ist er auf Gott gegangen. Wenn Goliath ist vor ihm gestanden und er ist ein kleiner Mann, ein kleiner Bub gewesen, und Goliath, ein Riese, er hat nicht den Goliath gesehen, er hat Gott gesehen. Hinter Goliath. Wenn Feind und Saul ist vor ihm gestanden, er konnte Saul umbringen. Er konnte zweimal locker Saul umbringen und 7 Jahre von seinem Leben einfacher machen. Und trotzdem schaut er auf Gott und sagt, das ist nicht mein Job. Das mache ich nicht. Und Gottes Christus, sagt er, werde ich meine Hand nicht auflegen. Das ist nicht mein Job. Seine Augen sind fokussiert und fixiert auf Gott. Wer er ist, was er sagt und was er macht durch David in dem ganzen Volk. Wie gehst du mit dem um? Wir werden im Lobpreis reinsteigen. Und ich würde dich ermutigen, wie der David sagt in Psalm 132, prüfe mein Herz, o Herr. Ich würde dich ermutigen, mal einfach Gott zu sagen, prüfe mein Herz, o Gott. Schaust, wo unterwegs ist deine Leidenschaft ein bisschen runtergekommen? Wo hast du deine Leidenschaft verloren? Oder bist du mit Leidenschaft unterwegs? Wo schaust du auf Menschen und vielleicht gibt es Menschenfurcht in deinem Leben, wo ist Ehrfurcht in deinem Leben? Prüf dein Herz und schau, wo hast du aufgehört, auf Gott zu schauen. Und hast eher auf das Problem geschaut, auf das Finanzproblem, Eheproblem, Familienproblem, Krankheit oder andere Sachen. Wo ist das der Goliath in deinem Leben, anstatt Gott? Mit welchen Sachen hast du in deinem Leben Kompromisse getroffen? Welche Lüge vom Satan hast du Platz und Raum gegeben? Und wo darfst du sagen, nein, Satan, halt den Mund. Du hast kein Recht in meinem Leben. Lass uns in Lobpreis von Gott kommen. Wirklich Gott mal fragen, wo kann ich mehr mit Leidenschaft dich dienen, lieben und unterwegs sein?